Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich heute, diesen Gottesdienst mit euch hier in Rheinbach zu feiern. Und die Fahrt hierher war schon eine besondere Fahrt, wenn man dann vom Oberbergischen dann ins Rheinland hineinkommt und dann diese herrliche Landschaft hier sieht. Also es ist schön bei euch. Also ich habe mich richtig gefreut auf diesen Gottesdienst, war dann aber ein bisschen irritiert, als gerade eine Frage gestellt worden ist, nämlich welche Ü60er haben Enkelkinder schon in der Schule? Ich möchte nur mal kurz erwähnen, es gibt auch noch unter 60-Jährige, die schon Enkelkinder in der Schule haben. Auch die sollte man nicht übersehen. So, damit ist eine kleine Ansage zu meinem Alter gemacht worden, ne? Und ich freue mich einfach, dass wir hier mit Jung und Alt einen Gottesdienst miteinander feiern können. Und weil dieses Jahr noch ein ganz junges Jahr ist, möchte ich auch die herzlichsten Glück- und Segenswünsche für das kommende Jahr von der Bundesleitung unseres Bundes hier nach Rheinbach bringen. Denn das ist ja eine besondere Geschichte, dass wir als Bund freier evangelischer Gemeinden einander grüßen können und miteinander auf einem Weg sein dürfen. Uns als freie evangelische Gemeinden im Bund hier in Deutschland bewegt seit einiger Zeit, einigen Jahren, ein großes Thema. Vielleicht haben Sie das hier oder da schon einmal entdeckt, Gemeinde hoch drei. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder schon weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich sag's mal ganz kurz. Es geht um drei Stichworte. Das Stichwort Gemeinde entdecken, Gemeinde entwickeln und Gemeinde erleben. Und wir sind damit unterwegs und fragen uns, was will Gott auch durch uns im Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland bewegen? Und wir sind von einer Sache überzeugt. Da gibt es einen Slogan, der über allem steht, der heißt, von Gottes Liebe bewegt, bauen wir lebendige Gemeinde. Das ist das, was uns bewegt, wo wir miteinander unterwegs sind, auch hier in Rheinbach und darüber hinaus. Und ihr habt ja doch eine sehr junge Geschichte, eine sehr junge Gemeindegeschichte, wo ihr miteinander erlebt habt, was das für ein Geschenk Gottes ist, wenn er an Orten Gemeinde baut, wo Menschen hinzukommen können, um in Gemeinschaft miteinander den lebendigen Gott zu erleben, gemeinsam unterwegs zu sein. Denn allein geht man ein. Jesus Christus hat seine Jünger berufen, um miteinander unterwegs zu sein. Er hat sie nicht allein in die Welt geschickt, sondern zur Gemeinschaft miteinander berufen, nicht als einen frommen Club, der unter sich bleibt, sondern der hinausgeht in diese Welt. Auch das ist ein Wort zum Coming Out. Ich wünsche uns, dass wir immer wieder im Bund freier evangelischer Gemeinden uns gegenseitig ermutigen im Blick auf das, was Gott auch durch uns tun will. Und wenn Sie an dieser Stelle sich weiterentwickeln wollen, auch als Gemeinde, dann möchte ich einen kleinen Hinweis geben zu den Herbsttagungen. Der Herbst ist ja noch etwas weiter weg, ich weiß, aber da müsste man sich dann schon anmelden, denn in jedem Herbst versammeln wir so über 700 leitende Mitarbeiter aus dem Bund freier evangelischer Gemeinden zu den Herbsttagungen. Und da geht es nämlich um dieses Thema Gemeinde entdecken, entwickeln und erleben mit dem Schwerpunktthema gerade in diesem Jahr Evangelisation oder, wir haben ein anderes Wort gewählt, Weitersagen 3,16. Sie können sich vorstellen, was damit verbunden ist. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also Gottes Segen für Sie hier in Rheinbach, Gottes Segen für uns miteinander als Bund freier evangelischer Gemeinden, dass wir miteinander unterwegs sind, um die beste Nachricht der Welt zum Volk zu bringen. Es wurde ja schon gesagt, dass die Predigt, die ich heute Morgen halten möchte, sich orientiert an dem, was Sie finden werden, auch im Blick auf die Allianz Gebetswoche. Sie haben das hier vielleicht schon gesehen, es ist diese Zeitschrift 1. Da geht es diesmal um das Stichwort mit Geist und Mut. Klar, den Geist und den Mut brauche ich zum Predigen. Den Geist und den Mut wünsche ich aber auch uns jetzt nicht nur beim Hören, sondern dann auch, wenn wir hinterher auseinandergehen, wenn es darum geht, Gottes Wort weiterzubringen. Wer seine Bibel dabei hat, den lade ich ein. Jo. Das war jetzt nicht so gemeint. Wer seine Bibel dabei hat, den lade ich ein, 4. Mose 13 und 14 aufzuschlagen. Keine Angst, wir werden jetzt nicht den ganzen Text lesen, aber wenn ihr wieder zu Hause seid, lade ich euch ein, das wirklich mal zu tun. Das ist eine solch spannende Geschichte. Es ist nämlich eine Geschichte an der Schwelle. Und wir befinden uns jetzt vor dem neuen Jahr oder gerade im neuen Jahr 2014 wieder an einer Schwelle. Und ihr als Gemeinde seid ebenfalls wieder unterwegs und hofft, dass manche Schwellen in diesem Jahr überwunden werden. Es ist also eine Schwellengeschichte. Und von Schwellengeschichten, da weiß man, Schwellen sind nicht leicht zu überspringen. Es gibt manchmal Schwellen, da haben wir Schwellenangst. Es gibt manchmal Schwellen, das ist wie wenn eine Wand vor uns steht und wir kommen irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben, wo du es vielleicht jetzt gerade in den letzten Wochen getan hast, Rückblick gehalten hast und vielleicht auch einen kleinen Ausblick gewagt hast. Was sind eigentlich die Schwellen in deinem Leben? Was sind die Stufen, die es dir schwer machen, diese zu überwinden? Also es geht um solch eine Situation und hier um die Situation im Volk Gottes, das Gott herausgeführt hatte aus Ägypten. Die Geschichte ist nicht schnell erzählt. Man müsste eigentlich die ganze Geschichte von ganzen Anfang erzählen. Es ist, wie gesagt, die Geschichte vom Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten, wo sie als Sklaven gehalten wurden. Und in dieser Zeit hat das Volk geschrien, sodass Gott dem Mose dann einmal sagte, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Und sie haben geweint und sie waren voller Hoffnungslosigkeit, sodass sie gemerkt haben, seit Generationen hat sich unter uns in unserem Volk nichts getan. Wir sind weiterhin Sklaven unter der Fuchtel der Ägypter. Und dann haben sie den lebendigen Gott kennengelernt. Sie haben ihn kennengelernt, wie er sie rausgehauen hat. Und wer diese Geschichte liest, der liest eine Geschichte vom Wundern über Wunder. Wo Menschen sich wundern über das, was Gott tat. Und der Ursprung aller Anbetung ist das Staunen und Wundern im Blick auf das, was Gott tut. Und sie haben erlebt, wie Gott rettet. Die Rettungsaktion Gottes haben sie selber erlebt. Diese berühmte Geschichte, dass Gott ein ganzes Meer für sein Volk trockenlegte und sie hindurchführte und die Ägypter ihnen nachstellten, wurden vernichtet. Josua und Kaleb hatten das alles miterlebt. Aber es ist eigenartig, liebe Geschwister. Es ist eigenartig. Da kann ein ganzes Volk das Gleiche erlebt haben. Aber sie kommen nicht zum gleichen Ergebnis. Die einen wachsen im Glauben durch die Erlebnisse und Erfahrungen. Und bei den anderen scheint sich nichts zu tun. Nun, endlich befreit, ging es weiter. Sie hatten ja ein Ziel. Und ihr liebe Geschwister, das müssen wir wissen. Gott befreit nicht nur. Sondern wen Gott befreit, dem setzt er ein Ziel. Wir sind also niemals an und für sich befreite Menschen, sondern wir sind, wenn Gott uns befreit hat und zu Mitgliedern seines Volkes gemacht hat, auch immer mit hineingenommen im Blick auf seine Ziele, die er auch mit uns erreichen will. Wen Gott befreit, dem schenkt er ein neues Ziel, dem schenkt er ein neues Land. Wer von Gott befreit ist, den erlöst er, dem gibt Gott ein Ziel. Und so stehen hier die Kinder Israels an der Schwelle zum neuen Land. Und das sage ich, liebe Geschwister, an dieser Stelle einmal ganz deutlich all denen, die sich mit ihrem Leben Gott anvertraut haben, die zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind, die Gott mit anderen Worten gesagt befreit hat. Wer immer von Gott befreit worden ist, der ist zum neuen Leben mit ihm, zum neuen Leben im neuen Land berufen. Für den hat er ein neues Land im Blick. Und darum geht es. Das wollen wir aufnehmen. Und wir hören jetzt diese Geschichte von Mose, Josua, Kaleb und vielen anderen, dem Volk Gottes, wenn es darum geht, das neue Land einzunehmen. Wir kommen da schon jetzt selbst drin vor, glaube ich, wenn wir diese Geschichte lesen. Da hören wir in 4. Mose 13, und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Kindern Israels geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann lauter Älteste. Und das tut Mose. Jetzt habe ich aber erstmal eine Frage. Hast du schon mal im Traum geredet? Oder noch spannender, hast du schon mal mitbekommen, wie ein anderer im Traum redet? Hey, da gibt's ja schon Reaktionen hier. Ich will jetzt nicht fragen, was das war. Ich weiß auch nicht, ob ihr darüber geredet habt. Aber die dritte Frage lautet, habt ihr schon mal im Traum geschmatzt? Oder erlebt, wie einer im Traum schmatzte? Leute, ich glaube, die Kinder Israels, die haben im Traum geschmatzt. Und warum ich das glaube, will ich erklären. Ihnen wurde nämlich ein neues Land verheißen, in dem Milch und Honig fließt. Wenn du sowas träumst, da kannst du nur im Traum schmatzen. Also, so schien das damals jedenfalls. Manchmal sind sie im Traum bestimmt auch aufgeschreckt. Denn die alten Geschichten haben sie noch nicht so losgelassen. Denn ein Land, in dem Milch und Honig fließt, Leute, das ist nicht unbesetzt. Da gibt's andere. Auf wen würden sie also treffen? Würde es Krieg geben? Wie stark werden die Feinde sein? Und dann standen sie an der Schwelle zu diesem Land. Ihr müsst euch das jetzt wirklich vorstellen. Sie standen genau davor, an dieser Grenze. Und da sagt Gott plötzlich, Stopp, Halt. Erstmal Auskundschaften. Mose sucht dir aus jedem Stamm einen Mann aus. Und nicht irgendwelche Mose, sondern wörtlich steht hier die Fürsten, die ihren Stämmen vorstanden. Also nicht Hinz und Kunz, Hans und Wurst, sondern die Spitzenleute, also die Besten der Stämme. Nicht irgendwelches kleine Fußgoldvolk sollte hier als Kugelfänger aus den Schützengräben herausgejagt werden. Nein, die fähigsten, intelligentesten, erfahrensten Köpfe des Volksrates sollen Kanaan auf seine Beschaffenheit hin prüfen, ob es so ist, wie Gott es verheißen hat. Mose, schick die Alpha-Typen los. Häupter, Älteste. Und die schickt er los. 12 an der Zahl. Sie gehen los, bleiben 40 Tage lang verschwunden. 40 Tage lang bleiben sie verschwunden, ohne ihre Führer im Volk. Das ist eine äußerst kritische Situation. Die hat es in Israel schon einmal gegeben. Da musste das Volk schon einmal auf den einen Führer, nämlich auf Mose, eine lange Zeit verzichten. Damals war er auf dem Berg. Und das ging nicht gut aus für das Volk. Denn damals machten sie sich einen Gott, haben einen Kalb gegossen, haben um dieses Kalb herumgetanzt. 40 Tage warten ist lange. Und eine lange Zeit des Wartens, wenn es um Leitung geht, auch in einer Gemeinde, kann eine spannende und auch gefährliche, aber auch eine gute Zeit sein. Wissen Sie, was 40 Tage warten bedeutet? Naja, auf jeden Fall war die Zeit einmal rum. Und dann kamen sie zurück, man sah sie und die Beweislast, die sie mit sich trugen, von Zweien getragen, die war wirklich erschlagend und überaus erdrückend. In Gestalt einer Riesenrebe, die von Zweien getragen werden musste, tauchten sie auf und stellten dem Volk dar, was sie dort gesehen haben. Also Weintrauben, nicht schlecht, das gibt einen guten Wein. Und die anderen Früchte waren auch nicht schlecht. Sie haben sie mitgebracht und haben nun die Leute, die in schmatzenden Träumen so manche Nacht dargelegen haben, überzeugt, das Land ist gut. Schon wollten sie losgehen, schon standen sie in den Startlöchern und dann plötzlich aus 10 Mündern ein Wort. Aber dieses verfluchte Wort Aber es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber es geht nicht. Aber es hat doch alles keinen Sinn. Aber das schaffen wir nie. Aber das hat es ja noch nie gegeben. Aber das haben wir doch schon immer so gemacht. Aber wir haben keine Chance. Aber wir haben keine Mittel. Dieses verfluchte Wort aber. Lesen Sie einmal die Bibel durch. Und Sie werden immer wieder auf dieses Wort aber stoßen. Da kann Gott alles sagen, alles tun. Der Mensch hört nicht auf, dieses alte verfluchte Wort aber immer wieder in neuen Tönen zu lallen. Aber das Land ist bewohnt. Ja, liebe Leute, das wussten wir doch schon vorher. Ja, aber da sind starke Kerle. Ja, da sind dicke Mauern. Und jetzt fangen 10 von 12 Fürsten an, sich regelrecht hineinzusteigern. Ich lese das mal vor. Da gibt es Riesen. Da gibt es Riesen und wir haben uns gefühlt wie Heuschrecken. Und bestimmt waren wir auch in ihren Augen Heuschrecken. Und das Land, das sind Kannibalen, die fressen ihre Bewohner. Die Städte sind fest und ummauert. Wir können sie nicht einnehmen. Kaleb, einer von den Fürsten, hatte noch versucht zu verhindern, dass die Stimmung kippt, aber er war machtlos. Das Volk schreit und weint, und so lesen wir es hier in der Schrift eine ganze Nacht lang. Eine ganze Nacht lang. Und als die Sonne aufging, war ihr Herz verfinstert. Sie wollten nach Hause. Zurück nach Ägypten. Lasst uns unter uns einen finden, so fragen sie, der als Fürst uns zurück nach Ägypten bringt. Ich halte hier einmal inne und möchte uns bewusst machen, dass das, was wir da hören, eine Gemeindegeschichte ist. Es heißt hier nämlich, da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und weinte die ganze Nacht. Da hatten nicht nur Einzelne, sondern eine ganze Gemeinde Angst vor den Riesen. Riesengroße Angst. Und einer zog den anderen hinunter. Kaleb und Josua konnten nichts mehr ausrichten gegen die Mutlosigkeit der Masse. Und nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Auch Kaleb und Josua hatten die Riesen gesehen. Und sie haben nicht gesagt, ey Leute, das sind doch nur Scheinriesen, fragt mal Michael Ende. Eigentlich sind die doch alle klitzeklein. Nein, auch Kaleb und Josua waren Realisten. Aber, liebe Geschwister, das möchte ich uns jetzt nahebringen. Es gibt einen Realismus des Glaubens und es gibt einen Realismus des Unglaubens. Der Realismus des Unglaubens sagt, wir können's nicht. Wir schaffen es nicht. Wir sind zu schwach und zu klein. Der Realismus des Unglaubens sieht realistisch alle Gründe und Abgründe, all die Schwellen und Hürden und schreckt zurück, gibt auf und sagt, aber es geht nicht. Ganz anders der Realismus des Glaubens. Der sagt, wenn Gott das versprochen hat, dann können wir es wagen. Wenn der Herr mit uns ist, dann können wir über Mauern springen. Der Realismus des Glaubens rechnet nämlich mit der Gegenwart Gottes, mit seiner Kraft. Und wir haben diesen Gottesdienst begonnen in der Gegenwart Gottes, in seiner Kraft. Damit er uns überzeugt, ich bin unter euch, ich bin mit euch, ich bin da. Und wenn wir die Jahreslosung hören, dass seine Nähe unser Glück ist, ihm nahe zu sein unser Glück ist, dann spricht das hier den Trost, die Vergewisserung und die heilsame Nachricht aus. Gott ist da, er ist mitten unter uns. Und blickt doch einmal in eure eigene Gemeindegeschichte. Wie viel Schwellen und Hürden hat es nicht schon gegeben? Wer hat denn geglaubt vor 20 Jahren, dass einmal hier diese Menschen in diesem Raum hier so zusammen sind, um Lieder zu singen, den lebendigen Gott anzubeten? Wer hat das denn alles vorher gewusst? Oder wenn du an die Schwellen in deinem Leben zurückdenkst, die Gott dir geholfen hat, sie zu überwinden. Und ich sage damit nicht, alles wird gelingen. Aber wenn Gott uns zum Beispiel hilft, eine Schwelle zu überspringen oder zu überschreiten, auch im finsteren Tal, dann zeigt er uns auch in diesen Schwellenängsten, ich bin da, auch wenn ich dir nicht alle deine Wünsche erfüllt habe. Und wie würde es wohl mit der Gemeinde heute aussehen, wenn es damals nicht Geschwister gegeben hätte, die geglaubt, die gehofft und dann auch gewagt hätten? Wisst ihr, vor manchen Riesen und manchen Riesenaufgaben können wir als Einzelne und auch als Gemeinde erschrecken. Dann, wenn wir auf unsere kleine Kraft sehen, dann, wenn man sich fühlt, wird man sich fühlen wie eine Heuschrecke. Das kenne ich. Und manchmal fühle ich mich so. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir manchmal so klein uns empfinden. Falsch ist nur, wenn wir so leben, als wäre Gott auch nur eine Heuschrecke. Falsch ist, wenn wir unserem Gott nichts mehr zutrauen und darum selbst auch nichts mehr wagen. Das Drama, das sich dann abspielte, will ich kurz erzählen. Damals hatte das Volk die Chance, das versprochene Land einzunehmen, vertan. Die Chance war da, weil Gott es versprochen hat. Aber die Chance wurde vertan. Und damit war alles aus und vorbei. Wer diese Geschichte liest, und ich muss sie sagen, ich lese sie manchmal mit Tränen, der sieht, wie eine ganze Generation, zurück musste in die Wüste. Eine ganze Generation sah das verheißene Land nicht. 40 Jahre für jeden Tag, den die Kundschafter im verheißenen Land waren, wurde ein Jahr in der Wüste daraus. Erst die Kinder würden es einnehmen können und sie haben das Land dann auch eingenommen. Liebe Geschwister, das ist eine ernste Botschaft. Es gibt verpasste Chancen in unserem Leben. Diese Chancen kehren nie wieder. Unsere Kinder werden an uns, unseren Glauben, unseren Mut und unser Wagnis erkennen. Und ich weiß nicht, was die Eltern damals ihren Kindern in den 40 Jahren erzählt haben. Aber ich bin mir sicher, diese Geschichte ist mitgegangen. Die Geschichte der verpassten Chance. Vielleicht haben sie erzählt, ja, wir hatten die Möglichkeit, das Land einzunehmen. Aber wir hatten Angst. Eine ganze Generation verlor an diesem Tag seine Berufung. Sie wurden, das muss man sich jetzt einmal vorstellen, was nun passierte. Sie wurden in den 40 Jahren in der Wüste versorgt. An anderer Stelle heißt es, dass sie die Schuhsohlen noch behalten haben, dass sie die Kleidungsstücke hatten. Sie hatten auch die Nahrung. Also 40 Jahre versorgt. Aber sag mal, macht das dein Leben aus? Ist das der einzige Inhalt deines Lebens, solange du lebst, versorgt zu sein? Was ist, wenn du am Ende deines Lebens sagen musst, ja, ich bin versorgt geblieben, aber eigentlich hatte Gott etwas mit mir vor. Eigentlich hatte Gott etwas mit mir vor und ich muss erkennen, ich habe meine Berufung nicht gelebt. Sie hatten damals in der Wüste kein zweites Leben, so wie du und ich auch kein zweites Leben haben. Aber ich möchte um alles in der Welt eines nicht, dass ich am Ende meiner Tage sagen muss, eigentlich hatte Gott etwas anderes mit mir vor und ich habe mich damit begnügt, nur versorgt zu sein. Eigentlich wollte er mit meinem Leben etwas in dieser Welt erreichen, bauen. Es ist manchmal ein Drama, mit anzusehen, wie Eltern im Blick auf ihre Kinder ihre Träume verwirklichen wollen. Aber lass sie das einmal sagen, Gott hat mit dir etwas vor, nicht erst mit deinen Kindern. Unsere Kinder aber werden an uns sehen, ob wir den Mut haben, bei Gott und mit Gott das neue Land einzunehmen oder anders gesagt, Gottes Reich zu bauen. Ich bin dankbar für Menschen in meinem Leben, die mir darin Mut gemacht haben, die mich entwickelt haben, die mich begleitet haben, die mir auch geholfen haben, wenn ich mutlos gewesen bin, wenn ich versagt habe, wenn ich am Ende meiner Kräfte bin. Und da wird mir immer mehr wichtig, wie notwendig das ist, dass ich meinen Glauben nicht alleine lebe. Und vielleicht ist das wichtig für euch als Gemeinde, dass ihr füreinander die Ermutiger seid. Dass ihr einander Mut macht, dass ihr euch von Gott einen Blick schenken lasst, was für Gaben und Fähigkeiten in deinem Bruder, in deiner Schwester liegen, um sie herauszufordern, um sie zu ermutigen, um miteinander Schritte zu wagen. Und das ist das Tollste bei Gott, wisst ihr? Wen Gott befreit, den er herausgerufen oder herausgefordert hat, der darf erleben, der lebendige Gott, der gibt mir jetzt nicht nur einen Auftrag und schickt mich los und ruft mich nach ein paar Wochen zum Rapport. Nein, der lebendige Gott geht immer mit. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Ich bin mit dir, Immanuel, auf dem Weg. Was ist deine Hürde in diesem Jahr? Was ist eure Hürde in diesem Jahr als Gemeinde? Willst du dich begnügen mit einer guten Versorgung? Oder willst du dein Leben investieren und gewinnen und staunen darüber, was Gott mit dir vorhat? Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du gespannt bist, dass du einfach das willst, als jemand, der sich dem lebendigen Gott anvertraut hat, unter seiner guten Führung zu stehen, zu erleben, er traut dir was zu. Er kennt die Schwellen mehr als du selbst. Aber er wird es mit dir schaffen. Du darfst Schritte wagen und andere ermutigen, an diesem Leben Gottes Kraft weiterzugeben. Unsere Kinder werden an unserem Leben, liebe Geschwister, unserem Glauben und unserer Hoffnung, sie werden auch an unserer Liebe entdecken und daraus für ihr eigenes Leben Glauben, Hoffnung und Liebe entwickeln oder auch nicht. Und ich weiß, ich habe nur ein Leben und das kann ich nicht auf die hohe Kante legen, um es mir für später aufzuheben. Ich kann es nur investieren. Das will Gott uns heute Morgen sagen, dass wir mit Mut in dieses Jahr hineingehen, mit Spannung, mit Erwartung, dass wir einfach ihm glauben, er, der uns befreit hat, er hat uns berufen. Er lässt uns an einer Schwelle nicht zurück, sondern macht uns Mut, darüber hinauszugehen. Er, der uns gesagt hat, ich bin mit dir, will sich uns erweisen. Es mag sein, dass du in deinem Leben ja auch andere Erfahrungen gemacht hast, enttäuschende Erfahrungen gemacht, was dich manchmal zurückgeworfen hast, so eine Riesenhorde von Riesen, die dir immer wieder Angst vor neuen Riesen macht. Und Gott sagt, was auch gewesen ist, was du auch für Erfahrungen gesammelt hast, ich bin da, ich bin mit dir. Und er sagt dir, folge mir nach. Denn das Tolle dabei ist Folgendes. Als sie damals an der Schwelle zum gelobten Land stand, war eines klar, der Erste, der seinen Fuß in das neue Land setzte, war nicht einer von den Fürsten, es war Gott. Und er sagt, folge mir nach. So wurde zum Beispiel Kaleb von Gott auch genannt, wir können das nachlesen, Kapitel 14, Vers 24, der es völlig gemacht hatte, hinter dem Herrn herzugehen. Oder anders nach Luther übersetzt, er ist mir treu nachgefolgt. Wir sind bei den nächsten Schritten unseres Lebens niemals die Ersten, sondern immer die Nachfolger. Gott geht voraus und er ebnet den Weg. Also, mutig Jesus Christus nachfolgen. Das heißt, realistisch im Glauben leben. Denn Nachfolger folgen ihm nach und er geht voran. Ich weiß jetzt nicht, einige Herausforderungen der Gemeinde kenne ich ja. Aber ich wünsche uns, dass wir einander auch in unserem Bund immer wieder Mut machen, Jesus nachzufolgen. Vor manchen Schwellen, bei der Einnahme eines neuen Landes, bei der Gestaltung dessen, was er uns anvertraut hat. Da wollen wir keine Riesenangst vor Riesen haben. Nicht vor Riesenaufgaben und auch nicht vor Riesenproblemen. Auch wenn wir bis dahin uns manchmal fühlen wie kleine Menschen, wie Heuschrecken. Unser Gott ist keine Heuschrecke. Ihm ist alle Macht gegeben. Darum lasst uns als Gemeinde niemals den Mut verlieren, neues Land mit Gott einzunehmen. Und lasst uns die Zeit, die Räume und die Chancen nutzen und nicht verpassen. Lasst uns füreinander Mutmacher sein und so einander helfen, Jesus nachzufolgen. Gott segne euch in Rheinbach bei jedem neuen Schritt. Amen.